Ich lade euch ein, zum Gebet kurz aufzustehen, wenn es geht. Gott, wir wollen es immer mehr lernen, dir zu vertrauen, dass du der Former und Präger unseres Glaubens sein darfst, dass wir es dir zugestehen. Verändere uns, forme uns und lass uns wachsen für eine Welt, die dich so sehr braucht, unser Umfeld, unsere Familien, wir selber. Begegne uns jetzt durch dein Wort. Danke, dass es dich gibt und dass wir mit deiner Gegenwart, mit deiner Realität jetzt rechnen dürfen. Amen. Wie wir essen, das sagt etwas über uns aus. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemerkt hast, wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Zum Beispiel, wenn wir dieses Foto hier anschauen. Was sagt diese Essensgemeinschaft aus? Haut mal kurz ein paar Stichworte raus. Vegetar. Korrekt. Spießer, ja, sehr gut. Was sagt's noch? Glückliche Familie irgendwie, ne, so. Langweilig? Hat jemand langweilig gesagt? Warum? Wir merken allein schon, dadurch, dass wir das Bild anschauen von dieser Happy Family, können wir was über das aussagen, wie die sind. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Kennen wir wahrscheinlich, ne? Diese Situation, dieses Bild. Für uns fällt Essen manchmal so zwischen rein, können wir gar nicht mehr so richtig genießen, dann nur so kurz auf dem Weg zum Schaffen oder sonst wohin. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Ganz schön gestresst. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Das ist hier ein Foto aus Westafrika. Da isst man nämlich normalerweise gemeinsam aus einer Schüssel mit den Händen. Lecker, ne? Für unseren Kulturkreis ungewohnt. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Auch in dem Fall. Ja, für viele von uns ist ja gar nicht mehr so wichtig, was wir essen, sondern wie es wirkt, was wir essen, ja. Hashtag Foodporn. Wichtig ist, wie wir wirken. Und wie wir essen, sagt etwas über uns aus, auch in Bezug auf Grammatik. Ja, Satzzeichen können Leben retten. Einen habe ich noch. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Wie ist eigentlich jemand? Wie ist eigentlich jemand, der immer nur an America First denkt? Sagt es was aus, was Sie hier bei Donald sehen, wie der ist? Allein bei den paar Bildern merken wir schon, wie wir essen, das hat so viel irgendwie mit unserer Kultur oder mit unserer Herangehensweise zu tun, dass wir daran ganz schön viel ablesen können. Glauben, Formen, Wachsen heißt unser Thema in diesen Tagen. Und ich möchte dich jetzt in dieser dritten Einheit noch zu einem Bibeltext mitnehmen, in dem es tatsächlich um Essen geht. Und mein Wunsch ist, dass wir tatsächlich dadurch auch wieder umgeformt oder renoviert werden können in unserem Glauben und in dem, wie wir uns sehen, Gott sehen und andere sehen. Der Zusammenhang, in dem wir uns ja gerade befinden, ist immer noch der erste Korintherbrief. Jetzt hatten wir ja schon zwei Texte, wo Paulus auf Probleme bei den Korinthern eingeht. Jetzt kommt ein drittes Problem heute dran. Und da könnte man sich ja denken, was um Himmels Willen war mit dieser Gemeinde los? Die hatten nur Probleme. Wir haben ja heute gar keine Probleme mehr in unseren Gemeinden. Da weiß man gar nicht, was damals so schwierig war. War ein Witz. Paulus schreibt diesen Brief natürlich nur aufgrund von Problemen. Ja. Wenn die Korinther keine Probleme gehabt hätten, hätten wir diesen Brief nicht. Also müssen wir auch ein bisschen dankbar sein für die Probleme. In diesem Korintherbrief geht es um Spaltungen. Wir haben ja gestern Abend auch schon Spalterbier getrunken. Geht es um Spaltungen, dann geht es um Streitigkeiten, es geht um Sex, es geht um Essen, es geht um Gottesdienst. Und Paulus macht es in diesem Brief immer so, der benennt die Probleme, die die Korinther hatten, aus seiner Sicht. Und antwortet mit dem Evangelium. Das heißt, er nimmt immer irgendein Problem her und sagt dann, was sagt denn das Evangelium dazu? Und so ist es jetzt auch wieder. Und ich glaube, dadurch kommt eine ganz neue Sicht ins Spiel, eine Sicht der Realität. Und wir sind jetzt beim Abschnitt aus Kapitel 11 gelandet. Er ist ein relativ langer Abschnitt, ich lese ihn aber trotzdem am Stück vor. Also sind tatsächlich diese Verse 17 bis 34. Wer am Start bleiben will, muss wahrscheinlich mitlesen, um dann nicht abzuhängen. Okay, 1. Korinther 11, 17 bis 34. Vom Abendmahl des Herrn. Dies aber gebiete ich euch. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Amen. Soweit der Abschnitt. Teilweise verstörend, teilweise oft gehört. Und ich möchte mit dir jetzt zwei Schritte gehen durch diesen Abschnitt, die für mich, als ich das erkannt hatte, wirklich eine Umformung meines Verständnisses von Essen und auch von Gemeinschaft waren. Erster Schritt, eine Einladung an einen Tisch. Die Einladung an einen Tisch. Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Und wie die Korinther essen, sagt anscheinend auch etwas über sie aus, sagt Paulus. Paulus redet von Spaltungen. Er sagt, die essen nicht zusammen, da gibt's Probleme. Die haben wahrscheinlich die Bedeutung des gemeinsamen Essens irgendwie verloren. Dann kommen da diese Abendmahlsworte. Und dann sagt er, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Was will er damit sagen? Er will sagen, ey Leute, so wie ihr esst, ist da irgendwie keine Gemeinschaft mehr drin. Es war wahrscheinlich so, wissen wir aus dem Zusammenhang, dass die reichen Leute, die also nicht so lange arbeiten mussten an dem Tag, dass die schon mal vorher ordentlich am Futtern waren und dass als dann die Armen dazu kamen, entweder das Essen schon weg war oder halt nicht mehr so viel übrig und die Reichen waren schon besoffen. Und Paulus prangert diese Ungleichheit an. Er sagt, es ist ja nicht eine Gemeinschaft, sondern das sind ja Spaltungen. Und dann sagt er, überprüft doch euch mal bitte, ob das würdig ist. Würdig steht hier. Habt ihr gehört das Wort würdig? Ist es denn würdig, wie ihr das macht? Entspricht es denn eigentlich noch dem ursprünglichen Inhalt des Abendmahls? Jetzt weiß ich nicht, was du so für Abendmahlsvorstellungen hast, vielleicht aus deiner Vergangenheit, aus der katholischen Kirche oder aus der evangelischen Kirche oder aus gar keiner Kirche oder aus der City Church. Man kann ja da total unterschiedliche Abendmahlsverständnisse haben und auch ein unterschiedliches Abendmahlsgefühl. Ich sage mal, wie es bei mir war. Ich habe so als Teenie, also quasi als Konfirmand, angefangen, Abendmahl zu nehmen bei uns in der Gemeinde. Ja, es war die evangelische Kirchengemeinde in Stuttgart, Stiftskirchengemeinde. Und wir Konfirmanden waren dann also 13, 14 und sind auf eine Gemeindefreizeit mitgefahren. Also ähnlich wie jetzt gerade bei uns hier. Die fand in Schwäbisch Gmünd statt und dann war es meistens so, das Abendmahl bildete so den Abschluss am Sonntagnachmittag. Das heißt, die Konfirmanden hatten schon so ein Vollgaswochenende hinter sich mit Bolzen und lang aufbleiben und morgens wieder früh aufstehen und wilde Deo schlachten und was auch immer man da so gemacht hat. Und dann war der Abschluss dieses Wochenendes, wenn man gerade so vom Kickplatz kam, wir werden jetzt Abendmahl feiern. Ja, da merkte man schon an der Stimme des Pfarrers, dass jetzt etwas sehr Andächtiges gleich passiert. Und ich erinnere mich noch dran, wir kamen also wirklich dann vom Bolzplatz halt noch schweißtriefend noch so die VfB-Trikots an und dann saß man da und hat dann überlegt, ja, darf ich denn jetzt, ist es denn jetzt möglich, dass ich jetzt als Konfirmand im verschwitzten Trikot da sitze und Abendmahl nehme? Irgendwie hat man gemerkt, das passt nicht so richtig, man fühlte sich nicht so würdig. Dann war da eine furchtbar andächtige Stimmung. Und irgendwie hat es nicht so richtig zusammengepasst. Würdig, dieses Wort, das Paulus hier gebraucht, ist aber interessanterweise gar nicht die Beschreibung von dem Zustand der Person, die das Abendmahl zu sich nimmt, sondern die Beschreibung, wie in der Gemeinschaft das Abendmahl gefeiert wird. Also das griechische Wort, was hier für unwürdig steht, ist gar kein Adjektiv. Das beschreibt also nicht den Zustand, den Wie-Zustand einer Person, sondern es ist ein Adverb. Es beschreibt also die Art und Weise, wie Abendmahl gefeiert wird. Versteht ihr? Unwürdig beim Abendmahl kann nicht die Person sein, sondern die Art und Weise, wie gefeiert wird. Paulus schreibt hier also gegen Individualismus und für Solidarität. Er schreibt nicht gegen die Personen, sondern er schreibt gegen die Art und Weise, wie die das gemacht haben. Der sagt, ihr müsst gemeinsam essen. Ihr könnt nicht die Armen und die Reichen auseinander dividieren. Ihr könnt nicht die Starken zuerst essen lassen, die Schwachen danach. Ich finde es ein Prinzip für die ganze Menschheit. Alle sitzen am selben Tisch. Du hast ja nichts, was du nicht empfangen hast. Du hast nichts, was du nicht irgendwann mal empfangen hast. Du kommst mit nichts auf die Welt und du wirst sie, ehrlich gesagt, auch mit nichts verlassen. Und zwischendrin ist alles ein Geschenk. Das ist ein Prinzip des Lebens. Ist dir wahrscheinlich schon mal aufgefallen. Wenn du empfangen hast, dann hat irgendjemand gegeben. Das Essen auf dem Tisch, das wir genießen, das hat entweder irgendjemand verdient, eingekauft, vorbereitet, gekocht. Deine Klamotten, die du anhast, die hat irgendjemand für dich gemacht. Die Filme, die du anschaust, die hat irgendjemand produziert. Immer gibt jemand, bevor du empfängst. Fühl mal kurz in deinen Hintern. Der sitzt zurzeit auf einem Stuhl. Irgendjemand hat diesen Stuhl dahingestellt, bevor du dich drauf setzen konntest. Bei allem, was wir in unserem Leben so erleben, merken wir, jemand hat gegeben, bevor wir empfangen. Es geht euch in der Gemeinde genauso. Irgendjemand wird in diesen Money Green die Bierbänke dahinstellen, bevor er da drauf hockt. Irgendjemand wird üben, um dann dort Musik im Gottesdienst zu machen und du wirst es empfangen. Irgendjemand wird die Predigt vorbereiten und du wirst sie hören können. Irgendjemand wird da an der Bar stehen und Kaffee oder alkoholfreie Getränke verkaufen und du wirst sie trinken. Das ist doch unsere Geschichte. Irgendjemand muss geben, damit wir empfangen. Ich glaube, auch deswegen erzählen wir uns diese Jesus-Geschichte so gern. Weil da auch jemand ist, der etwas gibt, bevor wir empfangen. Und es wird im Abendmahl ja ganz besonders deutlich. Jesus gibt sich selbst, ja nicht nur symbolisch, sondern ja tatsächlich real. Deswegen liebe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen das Abendmahlsverständnis der katholischen Kirche. Bei denen heißt es ja Eucharistie. Ja, schon mal gehört? Eucharistie, Abendmahl in der katholischen Kirche, sind zwei griechische Begriffe, von denen das herkommt. Eu und Charis. Ne? Eu heißt gut und Charis heißt Gabe oder Geschenk. Also Abendmahl auf Deutsch übersetzt, gute Gabe. Jesus ist Gottes gute Gabe für diese Welt. Es war eine Gabe, dass sein Körper gebrochen wurde, sein Blut geflossen ist. Und dass wir empfangen können, weil jemand anders die Kosten getragen hat. Und Paulus erinnert ja hier in unserem Bibeltext die Korinther genau daran. Das ist für alle gleich. Das ist für alle gleich an diesem Tisch. Es ist eine Einladung an einen Tisch. Eine Einladung zu Christus. Nicht, weil wir irgendwas geben, sondern weil Christus gegeben hat. Nicht, weil wir etwas verdienen, sondern weil Gottes Wesen einfach geben ist. Jesus zeigt, Gott gibt, damit du empfängst. Und Paulus führt es hier den Korinthern ja wieder irgendwie so vor Augen, was in Jesus passiert. Er sagt, alle sitzen am selben Tisch und alle brauchen diese Gnade, diese Einladung und alle bekommen sie auch. Ich finde das ehrlich gesagt manchmal heutzutage ganz schön erschreckend, wenn ich so in unsere Christenheit reingucke. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber jetzt mal nur Deutschland so. Wenn ich in Deutschland reinschaue, in unsere christliche Gemeinschaft so, dann finde ich, da geht es hauptsächlich zurzeit um Fragen, wie glaubt man eigentlich richtig? Wie lebt man eigentlich richtig? Wer ist richtig? Wer nicht? Dann gibt es da so Signalthemen, die immer wieder herangezogen werden. Ja, Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, Bibelverständnis und so weiter und so fort. Dann gibt es die evangelische Allianz, weil einem die nicht zu fromm genug scheinen, macht man doch ein anderes Bibel- und Bekenntnis-Netzwerk. Und irgendwie bei diesem ganzen Zeug hört sich für mich so an, als würde es allen darum gehen, richtig zu glauben. Mir kommt es manchmal so vor, als gäbe es irgendwie so eine Liste von Dingen, die so eine, mit ja zu Kästchen dran, und dann muss man da immer so abhaken, was man glaubt und was man nicht glaubt. Im Zentrum der Jesus-Tradition steht keine Liste, sondern ein Tisch, an dem jeder willkommen ist. Im Zentrum der Jesus-Tradition steht keine Liste, was du glaubst, sondern ein Tisch, an dem jeder willkommen ist. Du bist heute eingeladen. Komm zu diesem Tisch, so wie du bist. Ich will dich auch ermutigen, wir werden tatsächlich ja gleich nachher Abendmahl feiern. Ich will dich ermutigen, mal nicht deine Idealvorstellung zu diesem Tisch zu bringen. Manchmal denken wir, müssen so tun, als wäre alles okay. Bring mal nicht deine Idealvorstellung zu diesem Tisch, sondern bring dich selbst. Bring dich genau mit deinen Problemen, genau mit deiner Schuld, genau mit deiner Zerbrochenheit, auch genau mit deiner Unwissenheit. Bring dich mit deinen Essstörungen. Bring dich mit deiner Identitätssuche und bring dich mit deinen Fragen. Das Erste, was wir hier sehen können, wir sind eingeladen, ist die Einladung an einen Tisch. Das Zweite, was wir sehen, ist eine Einladung zueinander. Nochmal kurz zurück zu unserem Text. Paulus zitiert hier im Korintherbrief ja Jesus. Ne? Er sagt, dass wir essen da das Brot als sein Leib und wir trinken den Wein als sein Blut. Aber jetzt weiß ich, wir sind schon so abgezockt, ne, wir Christen von heute, wir machen uns gar nicht mehr klar, was da eigentlich passiert. Da passiert ja eigentlich was mega Verrücktes. Jesu Leib und sein Blut nehmen wir in uns auf. Das ist doch Wahnsinn. Jesus macht dieses Abendmahl zu einem geheimnisvollen Ritual, in dem er in uns eintaucht. Ist ja einerseits auch ein bisschen befremdlich, oder? Auch unverständlich, wie soll das gehen? Jesus taucht in mich ein, ein bisschen komisch. Aber andererseits noch mehr Verbindung geht ja nicht. Noch mehr Nähe geht ja nicht. Noch mehr Solidarität geht ja nicht. Gott sagt, ich bin so in euch drin, wie es Brot und Wein ist. Stell dir das mal kurz vor, ich habe mir überlegt, das ein bisschen zu visualisieren. Und zwar mit dieser Bonacqua-Flasche. Wenn ich etwas trinke, dann geht es ja tatsächlich in mich so rein, dass man es nachher nicht mehr von mir unterscheiden kann. Achtung. Lippen, Flasche, dann Mund, Rachen. Was kommt dann? Speiseröhre wahrscheinlich. Was kommt danach? Magen und dann? Wie nochmal? Kennt sich jemand aus? Darm vielleicht, oder? Kann ja nicht direkt vom Magen in die Blase, ne? Nee. Also dann Darm und dann? Was passiert da noch? Blase, ne? Also irgendwie, oder irgendwie geht es ja in unseren Blutkreislauf über, schätze ich mal. Also ich kenne mich jetzt auch nicht mega aus, aber was mir relativ klar ist, du kannst jetzt den Sprudel, den ich gerade getrunken habe, von mir nicht mehr unterscheiden. Stell dir das doch mal vor, wenn das für Gott gilt. Gott wird in uns so aufgenommen wie Wein und Brot. Ich finde, das ist irgendwie ein Riesengeheimnis, ne? Wenn Jesus sagt, der neue Bund in meinem Blut, also so viel Gleichheit mit Gott, das ist ja Wahnsinn. Wir können ja sagen, durch Gott und durch mich fließt das gleiche Blut. Gott fließt durch unsere Adern. Es scheint irgendwie ein Geheimnis zu sein. Christus in uns. Heute Morgen haben wir darüber geredet, dass wir in Christus sind. Jetzt ist auf einmal Christus in uns. Hat irgendwas mit Eintauchen zu tun, mit Einswerden. Und es hat auch etwas zu tun mit Evangelium. Ist doch eine gute Botschaft. Doch eine gute Botschaft, dass wir nicht so selber von uns aus alles machen müssen, sondern dass Gott in uns reinkommt. Und weißt du, was damit auch passiert? Na, wenn wir zum Beispiel was aufnehmen, also jetzt Wein und Brot oder auch Sprudel, dann wird ja dieses Wasser zu Tobi. Ja, also das gehört jetzt ja dann zu mir. Bedeutet, beim Abendmahl, wenn das Abendmahl eine Eucharistie ist, eine gute Gabe, dann werde ich ja durchs Abendmahl zu einer guten Gabe, zu einer Eucharistie. Schon mal überlegt? So wie Jesus also eine gute Gabe ist, die in uns eintaucht, so sind wir auch eine gute Gabe überall da, wo wir auftauchen. Für diese Welt, für deine Freunde, für dein Umfeld. Der alte Kirchenvater Augustinus Aurelius hat geschrieben, 5. Jahrhundert, euer Geheimnis selbst ist auf den Altar gelegt. Seid, was ihr seht, und empfanget, was ihr seid. Empfanget den Leib Christi. Seid der Leib Christi. Empfanget den Leib Christi und seid der Leib Christi. Wie um Himmels Willen könnte das praktisch aussehen? Paulus schreibt in Vers 33, einen ganz einfachen Tipp am Ende von diesem krassen Abschnitt, den ich vorher vorgelesen habe. Da schreibt er, darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn wir aufeinander warten, wenn wir gemeinsam beginnen, dann zeugt es doch von Einheit. Dann zeugt es von Solidarität. Dann zeugt es auch von Respekt voreinander, von Rücksichtnahme. Paulus sagt also, Leute, macht doch keinen Unterschied. Wartet aufeinander. Und deswegen ist dieser Tisch auch eine Einladung zueinander. Ich habe mir überlegt, wo passiert es denn in meinem Leben, dass ich das so merke, dass da eine Solidarität zwischen Menschen da ist. Und da musste ich an unseren Sonntagmorgen-Gottesdienst denken. Wir sind ja da in dieser Konzertlocation und da gibt es immer nach dem 11 Uhr Gottesdienst gibt es was zum Mittagessen. Die haben so eine riesen Küche und da kochen wir immer irgendwas Einfaches. Maulis oder Currywurst. Currywurst, das habt ihr vielleicht auch bald. Ne? Ja. Und dann funktioniert es so, wir haben ein Küchenteam und die kochen dann halt immer so 100 Portionen und dann ist es denen irgendwie ein bisschen zu blöd, pro Portion zu kassieren. Was machen die also? Die stellen am Anfang von dem Tresen, wo man sich das Essen abholt, so eine kleine Kasse hin, also so ein Glasbehälter halt. Da steht dann immer drauf, keine Ahnung, Maulis 3 Euro oder was auch immer. Und dann passiert das Folgende. Jeder, der dann da was zu essen haben will, läuft an diesem Behälter vorbei. Und da steht niemand, der guckt, ob da auch wirklich 3 Euro eingeworfen werden. Ich nenne dieses Ding die Kasse der Solidarität. So kann nämlich der Familienpapa, der vielleicht seine 3 bis 17 Kinder versorgen muss, an diesem Sonntag auch mal weniger reinwerfen. Und der Porsche-Ingenieur, der Alleinstehende, der kann auch mal mehr reinwerfen. Ich sagte mal was, die Kasse hat noch nie Minus gemacht. Und für mich ist das ein ganz einfaches Beispiel, wo man klar machen kann, ey, das ist doch eine Einladung zueinander. Wir gehören doch irgendwie zusammen. Und es, wenn sich das irgendwie rechnet, dann können wir doch einander ausgleichen. Wie kann denn dein Leben eine gute Gabe für diese Welt sein? Ich möchte dich heute ermutigen, dich selber als eine gute Gabe zu sehen. Eine gute Gabe für die Gemeinschaft, in der du lebst. Eine gute Gabe für die Gemeinde, in der du lebst. Eine gute Gabe für die Welt, in der du lebst. Überleg mal nochmal kurz, was ich an deinem Montag ändern würde, Montagmorgen 7.30 Uhr in Würzburg. Was würde sich ändern, wenn du sagen würdest, hallo Montag, ich bin hier als eine gute Gabe. Vielleicht hat das was mit Berufung zu tun. Es beginnt in dir und es beginnt in dieser Gemeinschaft. Und auch deswegen brauche ich immer wieder Gemeinde, um daran erinnert zu werden. Ich bin eine gute Gabe für diese Welt. Richard Rohr, einer meiner zurzeit Lieblingsbücherschreiber, hat das Folgende geschrieben. Stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn wir den anderen mit der innewohnenden Würde und dem gleichen Respekt behandeln würden. Wenn wir in jedem die göttliche DNA sehen, ungeachtet der Religion, des Geschlechts, der Nationalität, des Aussehens oder der Gesellschaftsklasse. Wenn du das göttliche Sein in dir erkennen kannst, kannst du es auch in anderen sehen. Das ist doch eine Einladung zueinander, dass wir diesen Gott, der in uns reinkommt, nicht nur bei uns sehen können, sondern auch bei den anderen Menschen. Paulus schreibt an die Korinther und er sagt, wie ihr esst, das sagt etwas über euer Verständnis aus. Das sagt etwas über euer Verständnis von euch selbst, aber sagt auch etwas über euer Verständnis von Gemeinschaft aus. Und dann hören wir da 2 Einladungen. Zuerst die Einladung an einen Tisch. Zu Christus sind alle eingeladen. Alle brauchen die Gnade und alle sitzen am selben Tisch. Und zweitens geht es um eine Einladung zueinander. So wie Christus die gute Gabe für mich ist, so werde ich zur guten Gabe für diese Welt. Im Abendmahl feiern wir das. Jesus hätte ja sagen können, es reicht, wenn ich es euch einmal sage. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, immer wenn ihr das feiert, dann tut es zu meinem Gedächtnis. Ich bin die gute Gabe für dich und du bist die gute Gabe für diese Welt. Empfange sie und sieh dich selbst als eine. Zum Schluss noch eine Geschichte aus dem Jesus-Treff. Als ich kürzlich mal übers Abendmahl predigte und wir dann auch Abendmahl feierten, hatte ich mir davor überlegt, dass ich so mache, dass ich zum Austeilen des Abendmahls niemand vorher anfrage, sondern dass ich dann spontan sage, wenn es dann das Abendmahl losgeht, dass diejenigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal da sind, dass die heute mal helfen beim Abendmahl austeilen. Weiß ich, wie eure Abendmahlspraxis so aussieht in der City Church. Bei uns ist es eine Revolution, sage ich dir. Ja, normalerweise frage ich immer so die Leute, die schon ganz lang dabei sind und so, und wo ich weiß, die machen das verantwortungsbewusst. Und so. An dem Tag hatte ich irgendwie die Idee, das anders zu machen. War dann so, dass ich das eben sagte. Dann natürlich war klar, meldet sich jetzt erstmal niemand gleich. Dann kamen als allererstes zwei junge Männer nach vorne. Und der Gag ist, die waren gar nicht zum ersten Mal da. Aber die hatten mich einfach nicht verstanden, was ich sagen wollte. Und das war der eritreische Muslim Amir, mein Freund, und der muslimische Syrer Hachi. Die hatten nur verstanden, jetzt soll jemand helfen. Und dann kamen die zu mir dann nach vorne gedackelt. Und dachte ich, okay, jetzt geht's los. Evangelische Landeskirche in Württemberg und die Muslimen teilen das Abendmahl aus. Ich hatte ungefähr 10 Sekunden Zeit, bis die bei mir waren, um mir was zu überlegen. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Ich habe mir überlegt, genau so machen wir es. Und habe ich denen gesagt, ihr geht jetzt rum mit dem Brot und mit dem Traubensaft und dann sagt ihr immer, Christi Leib für dich gegeben und Christi Blut für dich vergossen. Und dann fiel mir auf, vielleicht ist genau sowas gemeint. Vielleicht ist genau so eine Solidarität der Familie Mensch gemeint, dass es da keinen Unterschied gibt an diesem Tisch. Ja, das haben die verstanden. Ne? Danach haben sie sich auch geäußert, da kann ich dir nachher erzählen. Denen hat es scheinbar Spaß gemacht. Ne? Also es war jetzt nicht ungewöhnlich für die. Die wollten da mitmachen. Und für mich war das irgendwie so ein Beispiel dafür, vielleicht für das, was Paulus meint, dass wir alle an einen Tisch eingeladen sind. Wir fangen ja dann sofort an, in Kirchenrecht zu denken. Ne? Darf man das in der evangelischen Landeskirche in Württemberg? Wie wir essen, sagt etwas über uns aus. Wir werden jetzt auch gleich hier in unserer Runde Abendmahl feiern. Ich sag dir mal, was das aussagt. Es sagt aus, dass wir alle eins sind. Es sagt aus, dass es hier keine Unterschiede gibt. Es sagt aus, dass wir alle die Eingeladenen sind. Es sagt auch aus, dass wir alle die Bedürftigen sind. Es sagt auch aus, dass wir alle die Beschenkten sind. Und es sagt aus, dass wir die gute Gabe für diese Welt sind. Das braucht doch genau dein Umfeld. Das braucht deine Gemeinde. Das braucht diese Welt. Amen. Wir dürfen ein Lied hören. Ein Vortragslied von unserer famosen Band. Und danach erkläre ich dir, wie wir heute Abend feiern. Wir sind eingeladen an einen Tisch. Wir werden das Abendmahl heute in der folgenden Form feiern, dass wir gleich in diesem Raum probieren, einen Riesenkreis im Stehen hinzubekommen. Das soll heißen, ihr müsst euch gleich so aufstellen, dass der Kreis hier vorne losgeht, dann hier so rumgeht und hier wieder endet. Damit fangen wir mal an, dann erkläre ich, wie es weitergeht. Schaut euch doch mal um, wie wundervoll ihr ausseht, ihr Frankenschönheiten, ey, krass. Guck mal, so viele Menschen sind da. Richtig cool. Ich fände es super, wenn vielleicht 2, 3 Leute, die zum ersten Mal auf dieser Freizeit sind, mir dann gleich helfen könnten beim Austeilen. Na, so ist es ja gemeint, ne? Dass jetzt nicht irgendjemand da privilegiert ist, nur weil er schon länger da ist oder weil der schon so eine lange Geschichte hat. Können vielleicht 2, 3 Leute zu mir kommen, die zum ersten Mal da sind, dann teilen wir das gleich gemeinsam aus. Wer ist es? Wer ist denn? Ist jemand zum ersten Mal? Hier, ja eben, wusste ich doch, ja, willkommen. So, es gibt keinen Grund, an diesem Abend mal heute nicht teilzunehmen, ne, so wie wir gerade gehört haben, sind wir als gesamte Gemeinschaft eingeladen, diesen Gott in Form von Brot und Traubensaft in uns aufzunehmen. Unser Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, dann nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. esst alle davon und tut es zu meinem Gedächtnis. Und genauso nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Trinkt alle davon und tut es zu meinem Gedächtnis. Wir feiern dieses Abendmahl heute nicht als ein Traditionsmahl, sondern als ein Solidaritätsmahl miteinander in dieser City Church Gemeinschaft. Und wir feiern es als ein Umformungs-Renovierungsmahl. Gott möchte dir jetzt begegnen in diesen Gaben von Brot und Wein. Er möchte in dir leben. Er möchte sich mit dir verbinden, dass du eine gute Gabe für diese Welt wirst. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir geben zuerst das Brot rum. Und zwar startet eine Hälfte vom Brot vielleicht hier, die andere Hälfte vom Brot da und dann noch die zwei anderen Hälften da drüben. Ja. Und dann laufen die Brote quasi so aufeinander zu und so. Und ihr gebt euch das immer weiter mit den Worten, Christi Leib für dich gegeben. Und dann brichst du dir ein ordentliches Stück ab und nimmst es schon mal zu dir. Und danach, wenn wir alles Brot hatten, dann kommen wir mit dem Traubensaft rum. Da müssen wir mal gucken, sechs Gläser. Müssen wir einigermaßen timen, wo wir die dann da so reingeben. Und jetzt kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.